NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Im NDR-Studio Lübeck sitzen wir zum entspannten Schleswig-Holstein-Schnack. Mein Name ist Mechthild Mesker und zu Gast habe ich Bärbel Reichelt, die neue Pastorin von St. Jakobi in Lübeck. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, freue mich hier zu sein.
Und falls Sie sich beim Zuhören gerade jetzt wundern, warum wir diese Pastoren im Schnack vorstellen, es ist eben ein besonderer Lebenslauf, der hinter dieser Personalie steckt. Und es ist natürlich schon auch eine besondere Kirche, Bärbel, oder?
Für mich ist es eine ganz besondere Kirche. Ich mag einfach diese alten Gebäude und insbesondere die alten Kirchen, denen einfach so viel hängt von dem, was Menschen geglaubt haben, was sie gehofft haben und was sie auch erfreut hat.
Wenn du da in der Kirche bist, hast du das Gefühl, es ist eine Kirche des Gebets? Ist da so ein bisschen dieser, ich sag mal, Heilige Geist, der da so spürbar ist?
Ja, es ist für mich eine Kirche des Gebets. Es ist auch eine Kirche der Sammlung. Man kann dort zur Ruhe kommen. Ich finde, es ist aber auch eine Kirche, die einfach, wenn man ins Detail geht, ganz viel Humor hat. Und zwar habe ich entdeckt, dass unter der Kanzel kleine Figuren sind, die diese Kanzel tragen. Und damit es ihnen das Gewicht nicht zu schwer wird über die Jahrhunderte, haben sie einfach kleine Kissen bekommen. Und ich mag das, wenn einfach in den Kirchen auch ein bisschen Humor ist. Und man denkt, es ist nicht alles nur traurig und schwer. Und es gibt auch Lebensfreude und Humor.
Das heißt aber, du hast dir diese Kirche auch schon ein bisschen genauer angeguckt. Also solche Details, da musst du ja schon mal ein bisschen genauer hingucken.
Ja, also ich bin Lübeckerin und war halt auch früher schon öfter in der Jakobikirche, weil ich, wie gesagt, diese alten Gemäuer einfach mag. Und manchmal sitze ich einfach da oder singe mit der Kantorei und wenn man dann da sitzt, dann fällt der Blick so auf Details einfach.
Diese Kirche, die so mitten in der Altstadt ist, das ist ja schon auch eine besondere herausgehobene Stellung sozusagen an einem Platz am Koberg. Jetzt direkt vor der Amtseinführung, wie geht's dir da? Bist du nervös?
Das werde ich ganz oft gefragt, ob ich nervös bin. Ich habe die Nervosität bisher noch nicht gemerkt. Vielleicht kommt sie noch. Es ist eher so, dass ich mich einfach wahnsinnig darüber freue, dort zu sein.
Du hast schon gerade schon gesagt, dieser Kirchenraum ist dir nicht fremd. Du bist auch in der Jakobikantorei als Sängerin. Welche Stimmlage?
Ich singe alt.
Und so in der Gruppe kam das jetzt ein bisschen komisch, dass Sie nun gesagt haben, jetzt wird also die Bärbel jetzt auch gleich unsere Pastorin noch?
Nee, das war gar nicht komisch. Also für mich war es vielleicht komisch, weil es plötzlich ein anderer Moment für mich war. Aber es hat mich eigentlich eher berührt. So, es wurde dann in der Chorprobe gesagt, dass ich dann ab 1. April die neue Pastorin bin in St. Jakobi. Und meine Chormitglieder und Chormitgliederinnen haben sehr lange geklatscht. Und das hat mich sehr berührt. Das fand ich sehr schön.
Das ist ja schön. Was hat die Familie gesagt?
Die Familie hat sich auch sehr gefreut, so, dass ich meinen Weg gefunden habe und dass ich jetzt hierher komme und dass ich auch in Lübeck bleibe. Meine Familie wohnt in Lübeck und das ist natürlich sehr schön.
Wo ist denn eigentlich da das Büro?
Das Büro ist in den alten Pastorenhäusern.
Ach, ich dachte, die werden alle vermietet jetzt so als Wohnungen.
Ja, ich glaube, da sind Wohnungen drin und ist auch ein Café drin. Wir müssen die Übergabe noch genau machen.
Na gut, auf jeden Fall hast du dann ja ein Büro in der Lübecker Altstadt. Und dieses Büro übernimmst du von den Pastores Jedig, die mehr als 20 Jahre jetzt in der Kirche Jakobi waren, in der St. Jakobi Gemeinde auch gewirkt haben. Was würdest du sagen, wie haben sie diese Gemeinde geprägt?
Also sie haben viele Dinge angestoßen, also die auch eben jetzt noch sichtbar sind und die eben auch weitertragen. Zum Beispiel, dass das Kolumbarium jetzt da ist, also dass man dort ein Urnenbegräbnis haben kann, das haben sie angestoßen. Es gibt dann Karfreitag immer den Kreuzweg, den ökumenischen Kreuzweg, den wird es auch weitergeben. Es sind also viele Dinge, die sie einfach gemacht haben und ins Leben gerufen haben und die werden auch weitergehen. Aber natürlich bin ich eine andere Person und werde einfach gucken müssen, so wie werde ich diese Gemeinde prägen. Was braucht auch die Gemeinde von mir? Das ist mir ganz wichtig zu gucken.
Neben dem Kolumbarium oder über dem Kolumbarium gibt es ja das alte Rettungsboot der Pamir. Und du warst, deswegen ist dein Lebensweg vielleicht doch auch ein bisschen besonders jetzt ja die letzten Jahre, Seemannspastorin. Da schließt sich irgendwie ein Kreis, oder?
Ja, da schließt sich ein Kreis. Also ich war die letzten 6 Jahre, habe ich die Deutsche Seemannsmission hier in Lübeck geleitet als Theologin und das hat mir einfach total viel Spaß gemacht. Und die Seeleute, ich habe die Seeleute auf den Schiffen besucht, das ist sehr international und mir sind die Seeleute einfach ans Herz gewachsen, so mit ihrer Arbeit, mit ihrem Leben. Und für mich war es immer wichtig, dass der Hafen auch ein großes Ganzes ist, dass eben Seeleute ohne Hafen und all die Menschen, die um den Hafen herum arbeiten, auch nicht sein können.
Das sind dabei ja trotzdem meistens etwas kürzere Begegnungen, oder? Also wenn du da an Bord gehst, du triffst dann die Matrosen, die Seeleute, vielleicht den Captain und dann bist du aber schnell auch wieder weg. Das ist, glaube ich, schon ein Riesenunterschied zu einer Gemeinde, wo du jetzt mittendrin bist und auch dich lange um einzelne Menschen kümmern kannst.
Ja, das ist ein Unterschied. Also wenn ich an Bord komme, ist es einfach so, das ist ja an einem Hafen und im Hafen ist die stressigste Zeit für die Seeleute, weil alle etwas von ihnen wollen. Und ich bin dann die Einzige, die kommt und sagt so, was brauchst du? Und das sind oft sehr schnelle Gespräche, ja, aber ich finde das eben auch sehr herausfordernd, weil ich nur ganz wenig Zeit habe. Also ich muss sehr schnell in den Augen, in den Gesichtern lesen, wie geht es diesem Menschen eigentlich so? Geht es ihm gut, geht es ihm nicht gut? Ist irgendwie was, was er vielleicht auch nicht sagt? Das finde ich schon sehr herausfordernd. Und ja, das ist ein Unterschied. Ich werde längere Gespräche natürlich haben, weil die Zeit eine andere ist, die Zeit der Begegnung eine andere ist. Aber ich finde, das Grundthema der Gespräche bleibt für mich gleich. Also es geht immer darum, zutiefst darum, gesehen zu werden, als Mensch, als Person. Und das ist auf See nicht anders als an Land.
Würdest du sagen, ist es eine Stärke von dir, dass du mit Menschen so dann in Kontakt gehen kannst?
Also ich gehe gerne mit Menschen in Kontakt, ja. Ich liebe das und das wird mir immer wieder gespiegelt, so, dass das bei den Menschen auch ankommt, ja.
Was reizt dich daran?
Ich finde zum einen die Lebensgeschichten spannend, die andere Menschen haben. Ich lerne dadurch sehr viel, also im Hafen über andere Kulturen, aber auch hier über andere Denkweisen, über das, was Menschen wichtig ist. Und ich finde es einfach auch wichtig, füreinander da zu sein. So, das ist dann eben mein Beruf, aber das ist auch das, was ich mit Herzblut mache, für andere da zu sein, zuzuhören, in dem, was schwer ist. Aber auch, ich finde es ist auch wichtig, dass man Freude miteinander teilt.
Seelsorge?
Seelsorge, ja, Seelsorge ist es. Also Seelsorge ist mir etwas, was mir ganz wichtig ist. Das begleitet mich schon seit meinem Studium. In meinem Studium hatte ich verschiedene Schwerpunkte, aber einen Schwerpunkt habe ich auch auf die Seelsorge gelegt, weil mir es schon immer wichtig war.
Wann und wo hast du denn Theologie studiert?
Jetzt wird es immer ein bisschen länger an der Stelle. Ich habe Theologie studiert in Hamburg, in Göttingen, in Heidelberg und in Kiel. Es liegt einfach daran, weil Theologie auch sehr stark abhängig ist von Lehrmeinungen. Und ich fand das einfach wichtig, so verschiedene Lehrmeinungen zu hören und dann einfach zu gucken, was interessiert mich an welcher Uni besonders. Und das andere war, wenn man Theologie studiert hat, hieß es zumindest früher immer, dass man auch landeskirchlich gebunden war. Für mich hieß das, ich würde in Schleswig-Holstein bleiben müssen, was ich auch gerne wollte. Aber ich fand das einfach auch wichtig, mal woanders zu leben. Und deshalb bin ich dann immer ein kleines Stück weiter nach Süden gegangen.
Aber es hat dich dann zurück in den Norden getrieben. Und dann bist du aber gar nicht als Pastorin ordiniert worden, hast das Vikariat gar nicht gemacht, sondern hast einen, sag mal, so einen Nebenweg eingeschlagen und wurdest Journalistin. Wie kam das?
Das lag daran, dass es in den 90er Jahren einfach zu viele Menschen gab, die gerne PastorInnen werden wollten und man auf das Vikariat warten müsste. Also Vikariat ist so, bei uns ist die Ausbildung ein bisschen wie bei den Lehrern. Also man studiert das, macht sein erstes Examen und dann macht man einen praktischen Teil. Also wie Lehrer das Referendariat in der Schule machen, so machen wir das Vikariat in der Kirchengemeinde, den praktischen Teil. Und wir waren einfach zu viele, wir mussten darauf warten. Und ich habe dann überlegt, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich erstmal noch 3 Monate nach Jerusalem gegangen, weil ich halt vorher im Ausland nicht war. Und das fand ich sehr spannend. Und dann habe ich gedacht, ach, ich schreibe eigentlich ganz gerne. So, ich mache doch mal ein Praktikum bei einer Zeitung. Und da bin ich dann hängen geblieben.
Als wir uns kennengelernt haben, ist nun auch irgendwie Weiland, glaube ich, 25 Jahre her. Da warst du in der Pressestelle einer großen Versicherung in Kiel. Und hast da schon aber auch den Eindruck gemacht, dass du diesen Job auch sehr gerne magst. Was hat dich denn daran gereizt in so einer Pressestelle?
Also ich muss sagen, ich bin über die Jobsuche in die Wirtschaft gekommen und Wirtschaft war immer das, was ich eigentlich gar nicht so gerne wollte. Aber als ich in der Wirtschaft war, fand ich es einfach sehr, sehr spannend. Und gerade auch, weil es ein großes Unternehmen war, was nachher 2 Fusionen durchlaufen hat, fand ich es immer auch da wichtig, bei den Menschen zu sein, zu gucken, wie verändert sich ja ein Unternehmen stark, die Arbeit verändert sich und wie kann es eigentlich gelingen, dass man Menschen mit auf den Weg nimmt, die so ein Unternehmen, denen so ein Unternehmen geht.
Und dann hat es dich aber trotzdem wieder in die Theologie gezogen. Wie kam das?
Das ging schrittweise. Also ich war 15 Jahre habe ich das gemacht, gut 15 Jahre an der Pressestelle und ich glaube, ich bin auch vom Typ her jemand oder eine, die immer mal weiterziehen muss. So, die sagt, jetzt muss mal was Neues kommen. Und ich habe dann länger überlegt, was mache ich denn jetzt? Und hatte für mich das Gefühl, ich muss wieder in den sozialen Bereich zurück. Kirche war da noch nicht Thema für mich, aber sozialer Bereich. Und dann habe ich mich halt umgehört und ich wollte auch gerne wieder nach Lübeck. Und da lief mir die Seemannsmission über den Weg. Und das war's dann. Das passte dann und ich dachte, das klingt doch spannend. Das
wie, die lief dir über den Weg? Also war also ich eine Stelle ausgeschrieben?
Ne, ich habe mich hier umgehört, so was ich vielleicht tun könnte. Und dann erzählte mir jemand, ja, er wäre gerade angesprochen worden, weil die bei der Seemannsmission jemanden suchen würden, der die Seemannsmission leitet. Ich sollte mich doch mal da melden. Und dann habe ich mich da gemeldet und ja, das passte einfach irgendwie. Ich wollte da gerne hin, die wollten mich und so kam es dann.
Nun hast du aber als Pastorin ja tatsächlich auch nochmal ein Vikariat machen müssen, damit du das überhaupt machen kannst jetzt. War das schon gleich so ein Ziel oder hat sich das relativ schnell ergeben, dass du sagst, dann möchtest du auch die Ausbildung nochmal fertig machen und als Pastorin dann wirken können?
Nee, das war für mich schon ein längerer Weg. Also ich wollte in diesen sozialen Bereich, das habe ich mit der Seemannsmission gemacht und dann kam so ganz leise irgendwann der Gedanke, ach, vielleicht sollte ich doch nochmal Pastorin werden. Am Anfang wollte ich das gar nicht so gerne, habe ich für mich gemerkt eigentlich, nee, ich habe da schon lange mit mir auch gerungen und lange drüber nachgedacht, ob ich das machen soll. Aber irgendwann war es dann so stark in mir, dass ich gesagt habe, ja gut, wenn das jetzt so sein soll, dann mache ich das jetzt mal. Und habe dann über das Tun im Vikariat gemerkt, dass es mir einfach viel Freude macht, dass ich das gerne tue, was ich tue.
Und das Vikariat hast du wo gemacht?
Das Vikariat habe ich hier in Lübeck gemacht, in der Kirchengemeinde in St. Jürgen bei Katja von Kiedrowski.
Also parallel sozusagen zur
Ich habe das berufsbegleitend gemacht zur Seemannsmission, ja, genau.
Nun liegen ja bei so einem seelsorgerischen Amt Freud und Leid sehr nah beieinander. Also die Taufen und die Hochzeiten, aber eben auch die Trauerfälle, die Sterbebegleitung. Was ist so ja die große Herausforderung?
Ich finde es einfach wichtig zu erspüren, was die Menschen gerade brauchen in der Situation. Es ist ja sehr unterschiedlich, was sie brauchen. Gerade bei Trauer, vielleicht jemanden, der einfach zuhört, der einfach da ist, der vielleicht einfach die Hand nimmt. Andere brauchen es mehr, dass sie ein Gegenüber haben, was vielleicht ein bisschen mehr redet, was ein bisschen mehr vorgibt. Das ist aber auch bei Taufen so, bei Trauungen. Also jeder hat andere Vorstellungen und das einfach zu erspüren und zu gucken, was ist das, was die Menschen gerade an der Stelle brauchen. Das finde ich sehr herausfordernd, aber das ist für mich gerade auch das Schöne daran.
Aber selbst Kinder, selbst verheiratet ist bei dir ja nicht.
Nee, nein, ich habe keine Kinder.
Und dann so diese Situation, so trotzdem, also auch vielleicht beratend tätig sein zu müssen. Würdest du sagen, die Lebenserfahrung ist da schon mal ein guter Wegweiser bei dir?
Ich finde Lebenserfahrung immer ganz wichtig. Also ich finde es wichtig, möglichst viele Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen zu haben. Und ich sehe mich auch nicht so, dass ich die Ratgeberin bin, die genau die Vorschläge macht. Das bin ich nicht. Ich kann vielleicht Dinge anstoßen, aber denke, dafür muss ich nicht alle Phasen des Lebens selber durchschritten haben.
Und das Händchen halten am Sterbebett?
Das ist schon schwierig. So, das ist schon auch sehr herausfordernd und wird mich sicherlich auch in unterschiedlicher Art und Weise anfassen. Ne? Wenn es einfach ein junger Mensch ist, der noch ganz viel Leben vor sich hat, das ist natürlich schwierig. Das ist sehr schwierig und das wird mich anfassen, ja.
Es gibt bei den katholischen Pastoren immer so eine Art, ich sag mal, Gebetsspruch, Glaubensspruch, den sie mitnehmen. Ist das bei dir auch so? Oder ist das überhaupt bei den evangelischen Pastorinnen und Pastoren auch so?
Wir werden öffentlich in das Amt eingeführt durch die Bischöfe, das ist die sogenannte Ordination. Und dort können wir drei Personen benennen, die assistieren. So, ich finde den Begriff ein bisschen schwierig, aber so, die assistieren. Und assistieren heißt, dass sie mir noch in dem Augenblick dann noch einen Bibelspruch zusprechen. Man könnte sagen zwei oder drei Personen und ich wollte gerne drei Personen haben. Das eine ist meine Anleiterin, das andere ist eine Frau eines Pastors, die mir sehr nahe steht. Und weil mir die ökumenische Weite auch wichtig ist, habe ich noch eine Benediktinerin. So. Und die haben die Bandbreite der Sprüche gut abgedeckt.
Und drei Frauen?
Drei Frauen,
bewusst.
Ja. Nee, das hat sich so ergeben. Mhm. Ich habe einfach geguckt, wer begleitet mich schon lange in meinem Leben, wer ist mir ganz wichtig in meinem Leben. Und da sind es einfach drei Frauen geworden. Und an der einen Frau hängt sozusagen auch ein Mann dran, das ist die Frau des ehemaligen Dompastors, der mir sehr, sehr wichtig gewesen ist und die mir auch das Ornat, also das ist die Amtstracht, die wir haben, die hat mir das Ornat ihres verstorbenen Mannes geschenkt.
So, oh, wow.
Und das, ja, und das darf ich tragen, also die Schneiderin hat es zum Glück auch hinbekommen nach erstem Zögern so, aber sie hat es hinbekommen, dass es mir passt und das ist mir eben ganz wichtig und von daher war dieser Mann halt unsichtbar auch dabei.
Es gibt bei den evangelischen Pastorinnen und Pastoren ja, jedenfalls in Lübeck, diesen besonderen Kragen.
Ist die Halskrause. Die Halskrause, genau. Ja, das liegt an den Hansestädten. Das ist die Tradition der Hansestädte. Mhm. In Lübeck dann auch.
Fühlt sich das anders an? Hast du es schon ausprobiert dann? Ja, wahrscheinlich.
Ja, im Vikariat musste ich das ja auch tragen. So. Und ich habe gemerkt, ich trage das gerne. Ich mag es einfach.
Bist du dann, ich sag mal, so in so einer gewissen anderen Rolle, hast du dann ein anderes Gefühl für dich und deine Funktion?
Ja, habe ich schon. Also weil ich das Gefühl habe, ich bin natürlich schon ich und das, was ich sage, bin auch ich und das, wie ich es sage, bin auch ich. Aber ich bin an der Stelle dann nicht mehr einfach nur Bärbel Reichelt. Ich bin nicht so die Privatperson. Und gerade bei Beerdigungen habe ich gemerkt, also das sind ja auch Sachen, die einen durchaus berühren oder wenn die Angehörigen weinen oder das einfach doch auch tragisch war, das ist ein bisschen ein Schutz für mich.
Spielt bei den Trauergesprächen, die du bisher so dann führen durftest, eigentlich wirklich Gott eine Rolle?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich breche schon auch das Thema Glauben an, weil es einfach für mich ja auch wichtig ist, wie ist das mit dem Verstorbenen, der Verstorbenen so? Was hat sie geglaubt? Mir ist es wichtig zu hören, was hat sie oder er geglaubt, was jetzt kommen wird nach dem Tod? Und von daher spielt das Thema Glauben schon eine Rolle. Bei den Angehörigen ist es eben sehr unterschiedlich, so unterschiedlich wie unsere Gesellschaft heute ist, so unterschiedlich ist es in diesen Trauergesprächen auch.
Hat Kirche deiner Erfahrung nach noch eine Relevanz für die Menschen?
Ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft insbesondere verstärkt in den letzten Jahren zum einen eine große Unsicherheit gibt, hervorgerufen durch das alles, was uns jetzt passiert ist, so, also Corona, Krieg in der Ukraine, steigende Lebenshaltungskosten, so, dass eben eine ganz große Unsicherheit entstanden ist, wo viele von uns doch vorher irgendwie gedacht haben, uns kann gar nichts passieren. Wenn ich jetzt mein Leben genug versichere und wenn ich meine Kinder immer zur Schule bringe, kann nichts passieren. Wenn ich genug Sport mache, kann mir nichts passieren. Wenn ich mich gesund ernähre, kann mir nichts passieren. So. Und das ist, glaube ich, durch all das, was wir jetzt die letzten Jahre erlebt haben und erleben, einfach auch ins Wanken geraten. Und ich glaube, es gibt einfach eine ganz große Unsicherheit und eine große Suche deshalb nach Halt und auch nach Spiritualität. Und die Wege, die sich die Menschen suchen, sind eben ganz unterschiedlich. Und von daher denke ich, dass Religion schon eine große Rolle spielt. Aber ich frage mich, ob wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen sichtbarer werden müssen, ein bisschen deutlicher werden müssen.
Nun ist es bei der evangelischen Kirche ja so, dass zur Sichtbarkeit jedenfalls nicht der, sagen wir mal, öffentliche Kirchgang gehört, sondern das ist ja meine Sache, ob und wie ich glaube. Das ist aber das Gegenteil von sichtbar werden, oder?
Das ist das Gegenteil von sichtbar werden, aber das ist meine Frage und mein Nachdenken im Moment, ob wir nicht wirklich sichtbarer werden müssen, so. Und damit auch greifbarer werden, dass wir pointierter werden, vielleicht auch in dem, was wir sagen und wie wir es sagen, damit wir einfach greifbar sind und erkennbar sind. Und dann kann man immer noch entscheiden, ja, ich kann da irgendwo andocken, so, es berührt mich oder es berührt mich nicht, vielleicht ärgert es mich auch, aber ich beschäftige mich damit oder es ist gar nichts für mich. Aber wie das gehen kann, das muss man noch mal gucken. So, da muss ich auch erstmal in dieser Kirche zum Beispiel, wenn ich von mir spreche, erstmal in dieser Kirche sein, ein Gefühl für die Menschen bekommen. Aber ich glaube schon, dass wir auch Dinge zu sagen haben.
Und ist diese Botschaft dann auch eher eine zumindest in Teilen politische, die du aussprechen musst, die du bringen musst, um auch eine Relevanz zu behalten?
Für mich ist manchmal die Frage, was ist politisch so? Also parteipolitisch denke ich nicht, dass Kirche sich parteipolitisch äußern sollte. Aber zum Beispiel ein Satz, der mir sehr wichtig ist oder was mir am Glauben sehr wichtig ist, ist, dass ich aus dem Glauben Kraft ziehe, weil es da jemanden gibt, der mich vorbehaltlos liebt. So, das ist nichts, was ich habe. Das ist auch etwas, wo ich immer drum ringen muss. Aber wo ich denke, ja, wenn viele Menschen das irgendwie verstehen könnten oder für sich auch annehmen könnten, dass Liebe zum Beispiel etwas Wichtiges ist, dann könnten viele Dinge auf dieser Welt einfach nicht mehr geschehen.
Aber sie geschehen, weil es eben auch das Böse gibt.
Es gibt das Böse, das kann man nicht verleugnen. Aber es ist ein bisschen die Frage so, was ist die Stärke oder was ich kann es nicht alles beeinflussen, aber was setze ich dagegen?
Und was kannst du dagegen setzen?
Ich kann dagegen setzen, ich kann auch deutliche Worte dagegen setzen. Ich kann erzählen von meinen Erfahrungen, dass ich einfach glaube, dass wir geliebt sind. Und ich glaube, wenn man geliebt ist, dann ist man ein anderer Mensch. So, wenn man das für sich nehmen kann, weil man viele Dinge einfach nicht mehr tun muss. Man muss daran nicht mehr zerren. Aber es ist eben auch, also man kann sich auch für Gerechtigkeit einsetzen. So. Man kann sich dafür einsetzen, dass vielleicht keiner mehr auf der Straße leben muss, dass es den Menschen gut geht. Und oft sind es für mich gar nicht die großen Dinge, sondern es ist einfach wirklich zu gucken, wem geht es gerade neben mir nicht gut? Was kann ich für ihn tun? Was kann ich für sie tun?
Bist du eigentlich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen? Also hast du da schon vieles sozusagen zu Hause mitbekommen an solchen Gedanken und Gefühlen?
Nee, ich habe von zu Hause gar nichts mitbekommen. Also wir sind an Werten schon, würde ich sagen, an Werten schon. Aber das Thema Religion oder Glaube war bei uns in der Familie nie Thema. Wir sind auch nicht in die Kirche gegangen, also auch Weihnachten nicht. Und das ist eigentlich dann erst durch mich gekommen, so als dann die Zeit war zu entscheiden, gehe ich in Konfirmandenunterricht oder nicht. So.
Also ihr wart noch offiziell Mitglieder, aber...
Wir waren ja Mitglied in der Kirche schon, genau, aber wir sind nie hingegangen. So. Und dann stand eben die Frage an, so gehe ich in Konfirmandenunterricht oder nicht. Das durfte ich selber entscheiden und ich habe für mich ganz klar entschieden, warum weiß ich eigentlich gar nicht, ich habe für mich ganz klar entschieden, dass ich das wollte. Das war ein Alter, in dem ich ganz, ganz viele Fragen hatte. Also ans Leben, ans Woher, wohin, was sind meine Werte, wie will ich eigentlich leben, was ist mir wichtig. Und deshalb bin ich zum Konfirmandenunterricht gegangen und habe da auch teilweise Antworten bekommen, ja.
War das so ein bisschen so eine Erleuchtung, Berufung vielleicht schon, die du gespürt hast?
Nee, Erleuchtung, das ist mir zu hoch gegriffen, Berufung auch. Aber ich glaube, dass ich Gleichgesinnte getroffen habe, so dass ich andere gefunden habe in meinem Alter, denen es ähnlich ging wie mir, die einfach auch ganz viele Fragen hatten ans Leben und einfach miteinander darüber zu sprechen, zu diskutieren und zu gucken, also Thema Gerechtigkeit war für mich ganz wichtig und einfach zu gucken, Mensch, da gibt es ja auch im Glauben und in der Bibel gibt es einfach Ansätze dazu, was wichtig ist.
Es gibt die Sinnsuche, es gibt die Suche nach Spiritualität, die Suche nach Antworten. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite ganz viele, die sich von der Kirche abwenden, die austreten, weil sie sagen, hier finde ich weder das eine noch das andere. Was kannst du so jemandem sagen?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht gleich was zu sagen, sondern ich möchte mit den Menschen ins Gespräch kommen. Weil das immer Einzelfallentscheidungen auch sind, ich finde es ganz wichtig, erstmal zuzuhören. Zu hören, so, was bewegt dich eigentlich? Warum machst du das?
Die meisten werden wahrscheinlich sagen, wegen des Geldbeutels, ich will keine Kirchensteuer mehr zahlen.
Ja, darüber kann man aber auch sprechen, so gucken, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten oder was bewegt dich? Ich finde es trotzdem wichtig, über den Glauben zu sprechen, so was bewegt dich noch am Glauben?
Hast du das Gefühl, auch da, so wie in der allgemeinen Gesellschaft, dass da auch schon doch es ein bisschen härter, ein bisschen rauer, ein bisschen unfreundlicher zugeht, als es vielleicht früher der Fall war?
In der Gesellschaft habe ich schon die Tendenz, aber ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren, weil ich es auch berufsbegleitend gemacht habe, habe ich nicht ständig über dieses Thema gesprochen, sodass ich das jetzt nicht so verorten könnte. Also ich habe eher oft einen großen Vertrauensvorschuss erlebt, so, wo ich mich gewundert habe und gedacht habe, ich kenne mich doch gar nicht oder nur ein Fitzelchen von mir, aber dass ich einen großen Vertrauensvorschuss bekommen habe, ja.
Das ist wahrscheinlich jetzt ja auch so in dieser Situation mit der neuen Gemeinde, mit der Arbeit, die dann auf dich zukommt. Das ist die Kirche St. Jakobi. Nebenan ist das Pilgerhaus, die frühere alte Pilgerstätte, das Heiligen Geist Hospital. Warst du schon mal auf Jakobsweg? Bist du schon mal gepilgert?
Nee, ich bin noch nicht gepilgert, also nicht so klassisch, würde ich mal sagen. Ich bin noch nicht den Jakobsweg gelaufen oder auch keinen anderen Pilgerweg. Das Laufen über diese langen Strecken, das ist mir immer zu langsam. Also ich bin ganz viel mit dem Fahrrad unterwegs so und düse durch die Lande kilometerweit und mache das auch vielleicht mal eine Woche lang. Und da liegen aber oft irgendwie Kirchen auf dem Weg. Oder wenn ich eine alte Kirche sehe, dann gehe ich gerne rein, setz mich rein. Oder wenn ich an einem Kloster vorbeikomme, gehe ich da auch gerne mal rein. Also es ist nicht das klassische Pilgern, aber es hat schon auch etwas davon manchmal, ja.
Die Klöster sind ja vielfach katholisch und die Ordensleute auch. Du sagtest vorhin, dass du eine Benediktinerin dann eben auch als eine deiner Zeuginnen hast.
Ja.
Diese ökumenische Idee, was ist das, was macht das für dich so aus? Was steckt da drin?
Wir haben unterschiedliche Traditionen entwickelt, ja auch über die Jahrhunderte hinweg. Ich glaube, dass in beiden einfach ein riesiger Reichtum steckt, ein riesiger Schatz. und es einfach ganz viele Dinge gibt, die wir auch voneinander lernen können. Also indem wir uns das angucken, ich finde es einfach wichtig, miteinander im Gespräch zu sein und gucken so, warum macht ihr was wie, warum machen wir was wie, was können wir da voneinander lernen? Das finde ich einfach ganz wichtig.
Du hast vorhin von deiner Familie kurz gesagt, dass das gar nicht so das Thema war, der Glaube und die Religion. Wie war es bei deinen Geschwistern? Hast du noch Geschwister?
Ich habe eine Schwester. Nein, da war das auch gar nicht das Thema. Aber was ich sehr schön fand, als ich dann, ich weiß nicht, mit 16, 17 irgendwie so, dann hatte ich wirklich den Wunsch, auch Theologie zu studieren und Pastorin zu werden. Das musste ich dann ja irgendwann mal zu Hause erzählen, so dass ich das gerne möchte. Und das fand ich einfach großartig, wie meine Eltern reagiert haben, so denen das ja selber nicht so viel bedeutete oder sie es vielleicht nicht gezeigt haben. Und sie haben dann gesagt, wenn du damit glücklich wirst, dann mach das. Und das fand ich einfach sehr großartig.
Konntest du sie wieder ein bisschen näher an die Kirche ranholen?
Meine Eltern, meine Schwester sind wieder dichter an der Kirche dran, auch am Glauben. Ob ich das jetzt bin, das weiß ich nicht. So, aber jedenfalls ist es einfach so gekommen mit der Zeit, ja.
Und das ist schön, oder?
Ich finde das total schön, ja.
Wenn du auf das guckst, was du jetzt dann als nächstes in deiner Gemeinde, in deiner neuen Gemeinde wirken kannst, gibt es da schon Dinge, wo du sagst, da möchte ich gerne hin oder ich möchte diesen oder jenen Akzent zumindest setzen, weil mir das wichtig ist. Was wäre das?
Ich finde es wichtig, die Gemeinde erstmal kennenzulernen. Also wirklich erstmal zu gucken, welche Menschen sind da, wer gehört alles dazu. So eine Sache, die mir aber einfach wichtig ist, so weil ich auch vorher bei der Seemannsmission war, Jakobi ist ja die Seefahrerkirche. Und es ist mir schon wichtig, auch ein Stück davon einfach mitzunehmen und zu gucken, dass der Hafen einfach auch dazu gehört. So.
Was kannst du da machen? Ich meine, der Hafen ist nun trotzdem ja nochmal ein bisschen weiter weg.
Ja, der Hafen ist nicht zwangsläufig so weit weg. Also Lübeck ist gekennzeichnet dadurch, dass es ganz viele zersplitterte Kaianlagen gibt, die sich wirklich hier von der Innenstadt, also gar nicht so weit dann auch von Jakobi hier hinziehen bis nach Travemünde. Und es gibt auch Schiffsmakler, die ansässig sind im Bereich von Jakobi oder die uralte Schiffergesellschaft, die ja immer noch, also auch wirklich wichtig ist. Da gibt es viel.
Hast du dir schon einen Termin gemacht bei den Kapitänsrunden deiner Schiffergesellschaft? Die gibt es ja immer noch.
Ja, die Kapitänsrunden gibt es immer noch und es gibt auch immer ein Essen von der Schiffergesellschaft und da werde ich sicherlich dabei sein. Wir kennen uns ja, aber es gibt verschiedene Leute, die ich einfach dann auch noch mal kennenlernen will oder besuchen möchte, so am Anfang. Und da wird die Schiffergesellschaft sicherlich auch dazu hören.
Sind ja auch manchmal ein bisschen raue Kerle so in der Seefahrergemeinschaft, oder?
Seefahrt ist ein harter Job, ja. Ist auch ein gefährlicher Job. Also es passiert schon auch viel an Deck. Es ist aber auch ein einsamer Job. Also das Thema Einsamkeit ist ein großes Thema auf den Schiffen. Das ist zum einen die Einsamkeit, weil ich ja weit weg bin von meiner Familie, zum Teil über Monate hinweg. Das ist manchmal aber auch die Einsamkeit, weil viele verschiedene Nationalitäten an Bord sind. So ist immer die Frage, wie geht es mit der Kultur, mit der Sprache und
das Essen.
Ja, wenn es einen guten Koch gibt, dann macht er dann auch zwei Essen oder drei. Genau, und für einen Kapitän ist es eben manchmal auch einfach die Einsamkeit der Entscheidung, ne? So, die er dann treffen muss.
Sprechen die darüber mit dir? Offen?
Ja. Also nicht jeder möchte immer sprechen. Also die Seeleute sind ja auch nicht anders als wir. So, manche haben eben mehr Gesprächsbedarf, andere weniger. Aber ja, es wird darüber auch gesprochen.
Hast du so eine Begegnung im Kopf, wo du sagen würdest, das ist dir besonders zu Herzen gegangen in der Seemannsmission?
Das sind einfach ganz verschiedene Begegnungen, die mir im Kopf geblieben ist. Was mich aber sehr berührt hat, war, da war der Krieg Russlands gegen die Ukraine noch ziemlich frisch. Und hier nach Lübeck kommen viele kleinere Schiffe mit gemischt russisch und auch ukrainischer Besatzung. An Bord dieses Schiffes waren aber noch andere Nationalitäten. Und ich war mit meinem Besuch im Grunde schon fast fertig und bin dann über Deck gegangen. Und da waren dann noch Seeleute, die haben gearbeitet. Und ich bin einfach stehen geblieben, so. Und habe dann gewartet, bis der eine runterkam. Ich wusste über den gar nichts. Und dann sagte sein Kollege neben mir, der kommt aus der Ukraine. Und dann habe ich ihn angeguckt und wir sind ganz kurz ins Gespräch gekommen. Und dann fing dieser Mann schon an zu zittern, so, weil er einfach so, ja, er war so beschäftigt und so fertig von all dem, was passiert ist. Und wir haben uns dann eine gute Stunde unterhalten. Einfach so. Und der Kapitän hat uns Raum zur Verfügung gestellt, dass wir alleine sind. Er musste nicht arbeiten. So, wir konnten wirklich miteinander sprechen. Mich hat das einfach sehr berührt, was er erzählt hat. Und es war dann schön zu sehen, dass es ihm hinterher auch besser ging. Und seine Kollegen waren ganz erleichtert, als sie dann mitgekriegt haben, dass wir miteinander gesprochen haben. Das hat mich sehr berührt.
Wo gehst du dann mit deinen Erlebnissen und deinen Emotionen hin, wenn du dann mal das loswerden möchtest?
Das ist unterschiedlich. Also ich liebe das Fahrradfahren und das brauche ich, wenn ich glücklich bin. Aber wenn ich dann viel Emotionen habe, dann muss ich auch mit dem Fahrrad über die Lande düsen. So, entweder das oder ich setze mich auch gerne einfach still in eine Kirche. So, ganz still, ich für mich.
So ein bisschen wie Pater Braun. Dann einmal das Gespräch mit dem am Kreuz suchen.
Ja, mit dem am Kreuz, aber dann doch nicht so offensichtlich. Ja, genau.
In Jakobi ist der Gottesdienst am Wochenende ja jetzt immer am Samstag und nicht am Sonntag mehr. Hat sich das ganz gut so eingespielt? Ist das auch eine Zeit, wo du sagst, am Samstagnachmittag um 17 Uhr, ja, das ist eine gute Zeit?
Also ich finde es gut, dass sich die Innenstadtgemeinden untereinander abgestimmt haben, damit nicht alles doppelt läuft und die Menschen auch ein bisschen mehr Auswahl haben oder gucken können, welche Zeit passt ihnen ganz gut. Ich bin aus meiner alten Gemeinde oder viele Jahre Gottesdienste gewöhnt am Samstag um 18 Uhr. Und ich mag einfach diese Zeit. Ich finde, das ist nur 17 Uhr. Ich finde, dass es eine sehr schöne Zeit ist. So, man kann vorher noch was unternehmen und mit einem Gottesdienst in den Abend zu gehen, finde ich sehr schön persönlich.
Hast du, wenn du jetzt auf dieses Gemeindeleben guckst, so das Gefühl, da bist du jetzt angekommen oder wirst ankommen können?
Ich habe gerade den Schlüssel bekommen für die Jakobikirche und bin in diese Kirche gegangen und niemand war da und habe gedacht, mal gucken, wie das ist. Und ich habe mich einfach zu Hause gefühlt. So. Ich habe mich zu Hause gefühlt und ich finde es schön. Und klar, ich kenne noch nicht alle Menschen in der Gemeinde, das wäre ja übertrieben, aber es ist mir ja auch nicht ganz unbekannt. Mir ist die Kirche nicht ganz unbekannt. Ich habe da mit der Kantorei gesungen und ich komme aus Lübeck so. Also ich kenne die Straßen drumherum, ich kenne ein bisschen die Geschäftszüge. Gudmund gehört zum Beispiel auch mit dazu. So, Gudmund kenne ich auch.
Als Fischerdorf, wie schön.
Genau. Also es ist mir eben nicht alles unbekannt. Ich muss mir nicht alles neu erobern und gucken. So. Und ja, aber die Menschen, die möchte ich kennenlernen.
Und hast du einen Wahlspruch so für dich, so einen Bibelvers, der für dich diesen Weg auch vielleicht mitgehen kann?
Das ist kein Wahlspruch in dem Sinne. Also ich habe ja die drei Sprüche bekommen, die drei Verse zur Ordination, die mir ganz wichtig sind. Und die machen eine Breite auf von, dass ich Kraft bekomme, dass ich aber auch am Ende der Welt sein kann und Gott trotzdem da ist. Und dass dort, wo Gott ist, die Freiheit ist. So. Diesen Horizont machen diese drei Sprüche auf und das ist mir insgesamt sehr wichtig. Mal wird wahrscheinlich das eine wichtiger sein als das andere, aber alles drei, da habe ich gedacht, ja, das passt für mich.
Und was wünschst du dir für deine Amtszeit als Pastorin an St. Jakobi?
Ich wünsche mir ein gutes Miteinander. Das ist mir ganz wichtig, dass wir miteinander Dinge tragen können, dass wir Dinge erleben können, dass wir Sachen neu aufbauen können, dass wir uns miteinander freuen können. Ein gutes Miteinander.
Dann wünsche ich dir dieses wunderbare Miteinander und vielen Dank für das Gespräch, Bärbel Reichelt.
Sehr gerne.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.